So ein Fahrradleben, das ist ganz schön aufregend. So ein Fahrrad kommt viel rum, das sieht viele schöne Sachen, dem geht's meistens richtig gut, wenn es auf schönen Straßen oder Trails bewegt wird. Aber manchmal im Fahrradleben passiert's auch, da wird ein Fahrrad krank. Und weil das so ist und weil wir den Fahrrädern dieser Welt gerne helfen wollen, so Stück für Stück, haben wir uns hier eine Rubrik ausgedacht. Sie heißt Mein Fahrrad ist krank. Und in ihr sprechen wir einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig. Dort ist sie Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und großen Problemfällen, die in so einem Fahrradleben nun mal auftreten können.
Und weil das so ist, sprechen wir mit ihr darüber. Und in dieser Ausgabe unseres Podcasts sprechen wir mit ihr über elektronische Schaltungen und was man an denen reparieren kann oder eben vielleicht auch nicht. Denn Michael aus Bielefeld, der hat uns eine Mail dazu geschrieben. Und wir sagen erstmal, hallo Christiane, schönen guten Tag.
Hallo.
Kommen wir mal zur Mail von Michael. Ich lese einfach mal auszugsweise vor. Er schreibt da, ich hätte eine Frage zum Thema elektronische Schaltung an Christiane für die Rubrik Mein Fahrrad ist krank. Wie reparaturfreundlich sind eigentlich elektrische Schaltungen, fragt er. Das heißt, habe ich die Chance, eine elektrische Schaltung selber und mit einfachen Mitteln unterwegs zu reparieren? Bei mechanischen Schaltungen sind ja begrenzte Möglichkeiten, zum Beispiel Bowdenzug, vorhanden. Bin auf der Suche nach einem neuen Rad und da taucht natürlich die Frage auf, altbewährt oder neuer Trend, schreibt er. Zudem, was mache ich, wenn die Schaltung außerhalb jeder Öffnungszeit streikt? Auch eine gute Frage, wie ich finde. Und genau darüber wollten wir sprechen und wollen wir auch sprechen. Und machen wir jetzt auch einfach mit Christiane. Wie reparaturfreundlich sind denn elektronische Schaltungen aus deiner Perspektive?
Es ist so ähnlich wie eine Lichtreparatur am Fahrrad. Wer da jetzt keine Angst vor hat, der braucht auch vor elektronischen Schaltungen keine Angst zu haben. Aber das ist natürlich überhaupt nicht mechanisch. Schon gar nicht mit
Schlauchwechsel.
Genau, keinen Schlauchwechsel und schon gar nicht mit Bautenzug.
Schon gar nicht mit Bautenzug, genau, ist wahrscheinlich eins der, oder das, obwohl, ist es überhaupt das wichtigste Merkmal? Es geht ja schon irgendwie um die Übermittlung des Schaltbefehls. Da gibt es ja jetzt auch Unterschiede, ne? Es gibt die mit Kabel, jedenfalls zurzeit noch, oder so halb mit Kabel. Und es gibt elektronische Schaltungen, und das werden immer mehr, die funken sogar. Siehst du bei denen einen Unterschied darin, wie sie so mit Bordmitteln repariert werden können? Oder würdest du sagen, das macht sich nichts?
Naja, man muss sich überlegen, was heißt unterwegs ist das Ding kaputt? Was heißt das? Also heißt unterwegs, ich mache eine Weltreise und dann bin ich irgendwo kurz vor irgendeiner Wüste oder mittendrin und dann ist das kaputt und habe meine Solarzellen zufälligerweise nicht eingepackt oder so und weiß auch sonst nichts von Volt und Ampere und so, dann ist das doof, mit so einer elektronischen Schaltung unterwegs zu sein. Oder heißt unterwegs bei einer Tagesausfahrt, da möchte ich aber auf der anderen Seite ganz tolle Schaltperformance haben und wirklich keine Sekunde verlieren bei nichts. Und wenn man die dann die Sekunde doch verliert, weil die Schaltung dann eben kaputt ist, dann kann man schon nochmal was machen. Es gibt ja zum Beispiel die immer noch mechanischen Anschlagschrauben bei den Schaltwerken. Und über die kann ich das Schaltwerk nochmal geringfügig, aber doch in einen anderen Gang transportieren, wenn ich nicht den Gang drin habe, mit dem ich irgendwie nach Hause kann. Und so ist das ja auch mit dem Bowdenzug. Also wenn mir da unterwegs was reißt, wer hat denn bei einer Tagesausfahrt seinen Bowdenzug dabei und repariert dann mal schnell die Schaltung?
Ja. Ich interpretiere jetzt Michael mal so ein bisschen und lese aus seiner Mail so raus, vielleicht liege ich auch falsch, aber dass es genau darum geht, er ist irgendwie unterwegs, sonntags vielleicht, 50 Kilometer von zu Hause entfernt und kann nicht mehr schalten. Dann kann ich tatsächlich da selber noch, wenn ich das passende Werkzeug dabei habe, Schraubenzieher oder was brauche ich dafür eigentlich?
Irgendeinen Inbusschlüssel, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwas Kleines. 2,5, 2, irgendwie so.
Dann kann ich da, ich sag jetzt nochmal, vom großen Blatt aufs kleine vielleicht nochmal wechseln oder sowas.
Genau. Es ist aber auch so, dass also eigentlich ein großer Vorteil von der elektronischen Schaltung ist ja auch, dass das Schaltwerk über einen Stellmotor verstellt wird. Sollte der elektronische Bowdenzug dann eben reißen, also kein Kontakt mehr da sein zwischen Schalter und Schaltwerk, dann bleibt das Schaltwerk in dem Gang, den man vorher gewählt hat. Und wenn man da was einigermaßen Sinnvolles gewählt hatte, fährt man in diesem einigermaßen sinnvollen Gang weiter. Das ist anders als bei den Schaltwerken, bei den mechanischen, die dann eben zurückschnappen in die am wenigsten mit Spannung versehene Schaltposition. In den meisten Fällen ist das dann der schwerste Gang.
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ausgehend von der mechanischen Schaltung, so wie wir sie kennen, also mit Bowdenzug, wann ich wirklich irgendwie unterwegs an diese Schaltung ran muss und wie sich das dann verhält bei einer elektronischen Schaltung. Also ran müssen im Sinne von, ich muss da irgendwas nachjustieren, irgendwas tun, irgendwas wieder instand setzen in irgendeiner Art und Weise. Und das eine, ne, das Nachjustieren, das kennt man vielleicht, man ist länger unterwegs, Temperaturunterschiede oder sonst irgendwas und auf einmal schaltet es nicht mehr so gut. Da muss ich bei der mechanischen Schaltung dann irgendwie nachstellen. Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, dass das bei der elektronischen Schaltung nicht der Fall ist, weil die sich nicht verstellt, oder?
Na doch, es gibt auch da diese Feinjustage-Knöpfchen und auch da kommt es immer wieder vor, dass man auch nachstellen muss. Ich meine, am Ende habe ich ja unten ein mechanisches Ding, was die Kette transportiert und hält. Auch dieser Stellmotor beinhaltet ja mechanische Glieder. Man hat genauso Gelenke und also da kann man genauso sauber machen wie die alten herkömmlichen Schaltwerke und da muss man auch teilweise genauso fein nachjustieren. Die Schaltung stellt sich aber in der Regel, ist aber leider nicht immer die Regel, in der Regel eben selbst ein. Da muss ich also nichts machen. Insofern ist sie erstmal anwendungsleichter, einfacher, freundlicher.
Ganz praktisch gesagt bedeutet das, nehmen wir mal an den Fall, ich hatte das auch tatsächlich mal mit einem Bekannten, man ist 50 Kilometer von zu Hause entfernt, elektronische Schaltung geht nicht mehr, dann muss ich in dem Gang nach Hause fahren.
Genau.
Das geht ja aber meistens noch. Also klar, wenn er ganz groß oder ganz klein ist, ein bisschen doof, aber man kann damit auch ankommen.
Klar, genau.
Ja.
Was kennst du denn aus deiner Praxis, aus deinem Werkstattalltag, also gibt es Fälle, die dir einfallen, wo jemand hinkam zu dir an Tresen gesagt hat, hier meine elektronische Schaltung, die funktioniert nicht mehr und du konntest die selber als dann in der Werkstatt, konntest die wieder in Gang setzen. Also gibt es sowas oder gilt da einfach funktioniert oder ist Schrott?
Nee, auch da kann man natürlich instand setzen. Meistens, also der Bowdenzug bei den meisten heute verfügbaren Schaltungen ist ja eben das Kabel. Das kann natürlich kaputt sein oder die Steckverbindungen sind nicht ordentlich. Und da kann man schon wirklich viel machen und man kann auch im Fahrradbereich, da wo Elektro immer mehr Einzug hält, da spricht man dann ganz schnell von Kreuztausch. Da ist es auch gar nicht schlecht, wenn man ein Kreuztauschkabel von ausreichender Länge zu Hause hat, wenn gerade keine Öffnungszeiten sind und man möchte morgen nochmal fahren.
Also was früher mal der Bowdenzug war, ist heute das Kabel.
Genau.
Und der Kreuztausch, was ist das genau?
Der Kreuztausch heißt, es gibt keine Verbindung zwischen Schalter und Schaltwerk. Ich habe einen Schalter, ich habe ein Ding, was ich bewegen soll und ich habe eine Stromquelle. Und um auszuschließen, dass es nicht der Weg ist zwischen Schalter, Stromquelle und Teil, was ich bewegen soll, kann ich ja einfach mal ein neues Kabel einsetzen. Und das geht relativ schnell. Dafür muss man auch nicht in den Rahmen rein. Das geht sozusagen von außen.
Ist also doch was man auf Lager haben sollte zu Hause oder könnte?
Ja, doch. Also wer sich dann irgendwann mal so auskennen möchte mit diesen Schaltungen, die ja also in guter Qualität nur noch zu haben sind. Also wenn man wirklich ein toll ausgestattetes Rad haben möchte, dann hat man eine elektronische Schaltung heutzutage. Wer sich da also auskennen möchte, der sollte sich so wie früher den Bowdenzug sollte sich jetzt halt einfach das DI2-Kabel hinlegen.
Wenn es eine von Shimano ist, ne? Wenn wir über DI2 sprechen, oder eine EPS von Campagnolo. Bei SRAM haben wir ja gar kein Kabel mehr, aber vielleicht können wir die Frage auch ein bisschen umdrehen. Kannst du eine Aussage dazu treffen, was öfter kaputt geht, was anfälliger ist, eine mechanische oder eine elektronische Schaltung?
Nein, also wir haben natürlich viel häufiger mit mechanischen Defekten zu tun. Das liegt aber ganz einfach daran, dass es noch viel mehr mechanische Schaltungen gibt in der Welt da draußen. Was ich aber inzwischen schon erlebt habe, ganz oft hat die elektronische Schaltung gar kein elektronisches Problem, sondern auch einfach ein, und da sind wir wieder beim Reinigen und Ölen, einfach ein mechanisches Problem. Eben besteht zum Beispiel das Schaltwerk aus so verschiedenen Gelenken, die eben parallel also die Kette verschieben, also erstmal die Schaltröllchen und damit auch die Kette, die müssen sauber sein und die müssen auch geringfügig geschmiert sein, damit die sich eben gut bewegen. Und damit haben wir die meisten Fälle nicht gut funktionierender Schaltungen wieder hinbekommen. Nicht funktionierende Schaltungen im elektronischen Bereich sind dann meistens irgendwie Akkudefekt oder eben Kabel irgendwo ausgerissen oder im Rahmen irgendwie aufgerieben und so. Und das ist natürlich doof und das würde ich aber nicht der elektronischen Schaltung in die Schuhe schieben, sondern eher meinem ungeliebten Thema, warum müssen diese verdammten Kabel eigentlich alle in und um alles rum, also warum kommt man da nicht mehr dran? Ja. Und Kreuztausch heißt dann eben auch, ich kann ja einfach mal eine Wäscheleine legen, sozusagen von vorne nach hinten und dann gucken, ob es irgendwo im Rahmen aufgerieben ist. Hatten wir natürlich schon häufig, aber auch in verlegte Züge, also alte Bautenzüge, haben wir das gleiche Problem. Also da sieht man ja auch nicht, wo an welcher Stelle jetzt eigentlich das Problem liegt.
Finde ich schon mal einen ganz guten, ich sag mal, Gesamtüberblick, was da so bei euch in der Werkstatt landet. Wenn ich das jetzt verkürze, ist es so, die allermeisten Fälle sind eigentlich wegen, ich sag's mal, mangelnder Pflege. Könnte ich das dann reparieren, wenn ich unterwegs bin? Dass ich sage, jetzt putze ich da mal ein bisschen drüber mit dem Tuch oder so?
Ne, das taucht ja nicht plötzlich unterwegs auf, sondern das taucht eher so peu à peu auf und dann fährt man mit Freunden und die sagen, Mann, jetzt hast du schon das teure Zeugs da und dann jetzt rappelt da die Schaltung die ganze oder die Kette da die ganze Zeit, muss das denn so? Und dann denkt man selber so, ach ja, stimmt, das bin ja ich und ja, so richtig toll und dann kann man da mit der richtigen Pflege und so. Wir wollten, glaube ich, dieses Jahr nicht so viel über Pflege reden, oder?
Auch über Pflege kann man immer reden, finde ich.
Es scheint weiter ein Thema zu sein.
Ja, also mit den altbekannten Mitteln, Ballistol, nicht zu viel, ganz vorsichtig, weil Bremsscheibe auch gleich in der Nähe und so, nicht zu hoher Wasserdruck. Mein Lieblingsding ist inzwischen Druckluft an der Stelle. Kann man viel machen. Für die kleinen Ungenauigkeiten. Gegen die kleinen Ungenauigkeiten.
Dann vielleicht eine Anschlussfrage direkt. Wenn du jetzt betroffen wärst, du bist 50 Kilometer von zu Hause entfernt, geht nichts mehr, wann würdest du es selber machen? Gut, jetzt bist du natürlich die Expertin, aber wann würdest du sonst sagen, ich warte, ich lasse mich abholen, das mache ich nicht mehr und ich gebe es irgendwie zum Profi oder zur Fachfrau in die Werkstatt?
Also 50 Kilometer von zu Hause. Und
ja, können auch 30 sein.
Und die Schaltung funktioniert nicht mehr, das fahre ich natürlich irgendwie nach Hause. Ich meine, wir sind ja auch in Leipzig.
Eigentlich noch.
Ja. Naja, und dann gucke ich mir das natürlich zu Hause an oder in der Werkstatt. Da kommt so ein bisschen der Pferdefuß. Natürlich ist es sehr viel, also man kann ja viel über Apps und Handy und so steuern, aber das ist schon komfortabler, was dann die Werkstätten oder wir an Bordmitteln im Laden haben. Also da würde ich dann auch nicht zu Hause in der Garage, sondern da würde ich dann in die Werkstatt einen Computer hochfahren. Und
das Diagnosetool anschließen.
Das Diagnosetool anschließen. Aber wenn gar nichts mehr geht, dann hilft mir kein Diagnosetool. Dann muss ich mir die Stromquelle suchen.
Das heißt, Verständnisfrage, es gibt tatsächlich mittlerweile bei Fahrradläden auch sowas, wie man es aus den Autowerkstätten kennt, so Diagnosetools, die man dann anschließt und dann...
Ja, ganz genau so.
Sagen die einem Fehlercode, und zack.
Genau, aber nicht zack.
Ja, zack, das stellt man sich immer vor.
Ja, das stellt man sich vor. Auch wir haben das gedacht am Anfang. Und inzwischen, ich habe mit Autos jetzt nicht so viel zu tun, aber da habe ich tatsächlich meinen Bruder mal erlebt, wie er mit seinem Auto, und dann stand ich daneben, klappte dieser Automechaniker so seinen Laptop auf und meinte, das gucken wir uns mal an. Und dann, ja, was war denn das eigentlich? Irgendwie der automatische Kofferraumdeckel oder irgendwie, das ging halt nicht. Und dann, ja, der geht nicht. Und
das
sagt auch das Diagnosetool, das ist wunderbar. Und das wussten wir vorher schon. Und so ist das eben auch mit unseren Diagnosetools. Kreuztausch ist so,
da sind wir wieder.
Wenn ich habe vier Teile, einen Schalter, eine Stromquelle, Kabel dazwischen und ein Teil, was ich bewegen soll. Und die muss ich nacheinander austauschen. Was ist am meisten kaputt? Akku alle, also Stromquelle. Oder Kabel habe ich in der letzten, meistens steckt ja der Akku in der Sattelstütze, habe ich in der letzten Zeit das Fahrrad verliehen gehabt oder habe ich den Sattel mal draußen gehabt, dann ist da vielleicht ein Kabel gezogen oder beschädigt. Und dann gucke ich mir halt diese Stellen an und sehe, aha, oder ich muss weiter rein. Da bei der Suche vom leicht zugänglichen zum immer schwerer zugänglichen Punkt suchen und an der Stelle, finde ich, ist es dann tatsächlich wie Lichtreparatur früher.
Jetzt überlege ich trotzdem ganz praktisch. Also Michael schreibt uns jetzt 2023, er möchte ein neues Fahrrad kaufen mit elektronischer Schaltung. Das wird zu mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit, wird das irgendwie eine Funkschaltung haben. Also entweder eine SRAM-Gruppe oder eine Shimano-Schaltung, die jetzt auch aktuell immer Funkübertragung hat. Ne? Bei Shimano ist dann nur noch Umwerfer sogar vorhanden ist und das Schaltwerk mit der Sattelstütze beziehungsweise mit dem Akku in der Sattelstütze verbunden. So, jetzt ist ja eigentlich seine Frage, er ist unterwegs, ich nehme an, nicht auf Reisen, sondern auf einer Tagestour, und er fragt, was kann ich da unterwegs machen? Unser Tipp wäre jetzt, nach dem, was wir besprochen haben, hab ein anderes Kabel dabei für einen Kreuztausch.
Nein, nein, das ist für zu Hause.
Okay.
Das ist für zu Hause,
genau,
hinterher.
Weil ich mir jetzt eben überlege.
Wenn die Läden zu haben, das war ja auch die Frage, ne?
Genau, ja. Weil eigentlich müsste man ihm ja sagen, er könnte natürlich so ein Kabel dabei haben, ne? Also wenn er unterwegs ist, aber dann müsste er Sattelstütze rausnehmen, Kabel anschließen, gucken. Wenn er Glück hat, funktioniert es, hat er aber das Problem, dass er weiß, dass sein Fehler dort liegt, kriegt die Sattelstütze nicht wieder rein, weil er steckt das neue Kabel drin, was außenrum geht. Heißt, eigentlich müssen wir ihm sagen, auf deiner Tour mit den 50 Kilometer weg von zu Hause und es versagt da was, da kannst du dann in dem Moment eigentlich nicht viel machen. Das ist wahrscheinlich wie, wenn dein Bautenzug reißt und du hast keinen neuen Bautenzug mit. Also genau. Irgendeinen Gang einstellen und nach Hause rollen.
Genau, und den Gang kann man eben nochmal geringfügig ändern. Ich habe es eigentlich selber noch gar nicht ausprobiert, aber vielleicht kann man auch nicht geringfügig, sondern viel stärker ändern über die Anschlagschrauben am Schaltwerk. Ja, da kann man nochmal ein bisschen drehen. Oder man fährt halt die dicken Beine nach Hause irgendwie. Ja. Für zu Hause ist es dann aber ganz, ganz wertvoll, selber auch so ein bisschen sein, das Zeugs, mit dem man unterwegs ist, eben zu kennen. Und dafür ist so ein Kabel ganz sinnvoll zum Kreuztausch.
Jetzt kann ich mich erinnern, als die ersten elektrischen Schaltungen eingeführt wurden oder elektronischen, ich weiß gar nicht, sag mal eigentlich elektrisch, elektronisch, ich glaube elektronisch ist besser. Als die eingeführt wurden, vor allen Dingen im Mountainbike-Bereich, dann hieß es, die haben so eine Art, ich weiß nicht, ob man das Kupplung nannte oder so. Also die haben so einen Crash-Modus, dass du, wenn du draufstürzt, sich das entkoppelt vom Motor, das Schaltwerk einfach nach innen, das Parallelogramm sich bewegt und man das wieder in diesen Modus zurückbringt. Und dann könnte ich jetzt ja die Frage stellen.
Quasi Werkseinstellung.
Ja, und es entkoppelt sich von dem Motor, um den Motor zu schützen und alles, was da irgendwie so dran ist, an Kleinteilen.
Du willst mich jetzt nicht fragen, ob man dann besser mal gegentritt, oder?
Nee, das will ich dich nicht fragen. Aber ich wollte nur die Überlegung in den Raum stellen. Sind die Dinger, kann man das sagen? Oder ist das zu weit gesprochen, zu weit gefragt, wenn man sagt, sind die Dinger, diese elektronischen Schaltwerke, die sich entkoppeln, sind die am Ende etwas sturzfreundlicher, weil sie sich eben mechanisch entkoppeln?
Auf jeden Fall.
Weil es geht ja hier um seine Entscheidung, ne? Mechanisch oder elektronisch. Dann könnte man sagen, okay, die sind an sich theoretisch sturzfreundlicher.
Ach so, als mechanische.
Ja.
Als klassisch mechanische.
Naja, wenn man seine Finger nicht schmutzig machen möchte, das ist so ein bisschen.
Du willst dich nicht entscheiden.
Ich kann mich nicht entscheiden, okay. Weil, also, man muss ja so fragen, wofür sind diese elektronischen Schaltungen eigentlich da? Um wirklich den letzten menschlichen Fehler des Fehlverhaltens auszuschalten und da das letzte Fitzel rauszuholen. Jetzt mal im Ernst. Also ich habe mir letztens einstecken müssen, ich sei so ein bisschen
konservativ
und gegen neue Entwicklungen und so ein Kram. Nein, das ist schon total cool. Aber ich lasse das doch die Tour de France-Fahrer lieber erstmal, solange es noch alles andere gibt, was ich dann eben gut auch unterwegs und so.
Deswegen wäre dein Tipp, weil die Frage stellt er ja, altbewährt oder neuer Trend? Du würdest schon eher sagen, lieber altbewährt.
Na, jetzt geht's ja kaum noch anders. Es gibt ja, was soll er sich dann holen?
Mechanische 105, wenn er 12er fahren will, oder noch irgendwie Camper ganz oben ins Regal gegriffen, wenn es aktuelle Gruppen sein soll.
Wenn es geht, noch abwarten, wäre meine Devise. Also wenn das Alte noch geht, dann wartet noch einen Moment ab, was da alles noch kommt. Und auch von wegen Kabel oder kabellos ist es so, dass ich weiß noch, als die ersten Fahrradcomputer, die kabellosen Fahrradcomputer aufkamen, die haben wir überhaupt nicht.
Das war die Hölle.
Das war die absolute Hölle. Ich kenne immer noch Kollegen, die, also nicht bei uns. Nein, ich kenne immer noch Kollegen, die hassen diese Dinger, weil sie denken, die funktionieren nicht. Aber die funktionieren super jetzt. Heutzutage braucht man natürlich keinen Mensch mehr. Aber, ja, ja. Meistens fahren das ja dann Kinder an ihren Kinderrädern für die ersten paar Kilometer zur Schule und so. Die funktionieren einwandfrei, wirklich. Und da einfach noch einen Ticken abwarten.
Da würde ich gerne ein bisschen die Klammer aufmachen, auch wenn es die Gefahr birgt, dass wir ein bisschen abkommen vom Thema, aber das ist vielleicht nicht schlecht. Wäre das ein genereller Tipp, weil ich höre das in vielen Gesprächen jetzt im Antritt raus, jetzt gerade mal noch ein halbes Jahr die Füße stillhalten, weil abwarten, wie sich so die Situation entwickelt, jetzt gerade nicht vorschnell irgendwas machen oder würdest du so weit auch nicht gehen?
Na, also ob das, wie das mit dem halben Jahr ist, da habt ihr natürlich die besseren Connections.
Kann auch ein Jahr sein oder zwei, aber.
Ja, das müsst ihr wissen. Also ich höre da was raus irgendwie. Die Reise ist noch nicht zu Ende gereist mit der Elektronik und mal schauen. Also ich würde mir jetzt kein mechanisches Rennrad kaufen. Also würde ich jetzt nicht machen. Aber ich würde mir auch nicht unbedingt, wenn ich ein gut funktionierendes mechanisches habe, würde ich auch nicht jetzt sofort zugreifen. Und überhaupt viel wichtiger ist, wenn man unterwegs ist und was man nämlich ab und zu tatsächlich mal noch selber machen sollte, die Laufräder. Guckt euch die Laufräder an, wie die aufgebaut sind. Kann man da mit normalen Speichenschlüsseln von Felgeninneren noch an die Speichennippel ran? Oder geht das gar nicht mehr? Und wenn, da würde ich viel eher drauf gucken, weil das ist was, was nur mechanisch ist, was man aber hinterher dann doch vor lauter Tubeless und, also Tubeless-Band und so, wenn man überhaupt nicht mehr drankommt und wo man einen unglaublichen Aufwand treiben muss, macht keiner, bringt es dann in die Werkstatt und das kostet ein Heidengeld. Also wer da selbst ist die Frau, selbst ist der Mann sein möchte, gerne, dann guckt auf die Laufräder. Ob elektronische Schaltung oder mechanische Schaltung, das könnt ihr gar nicht mehr entscheiden. Aber guckt doch die Laufräder.
Gerolf kriegt ein bisschen Puls wegen Tubeless.
Was? Nee. Ich stelle nur fest, dass dieses Thema, also dieses Wartungsthema, ne, wie gut ist irgendwas zu warten, dass das extremer wird. Also wir haben das bei dieser ganzen Integration, wo man dann hört, okay, du willst deinen Vorbau wechseln, das sind jetzt mal, also ich habe da schon von 6 Stunden gelesen.
Ja.
Wir hatten es auch schon im Antritt thematisiert, ne? Sowas mit Laufrädern kenne ich auch Beispiele. Ja, das scheint sich wirklich zuzuspitzen. Und elektronische Schaltung, du hast gesagt, die Reise ist noch nicht zu Ende. Ich frage mich, wann ist sie zu Ende? Da bin ich mir halt nicht sicher, ob man überhaupt an den Punkt kommt. Und mir fallen interessanterweise, selbst schon aus eigenem Erleben, fallen mir 2 ganz konkrete Beispiele ein, wo ich mir denke, da ist eine elektronische Schaltung auf jeden Fall besser, beziehungsweise es würde gar nicht anders gehen. Und mir fallen aber auch 2 Beispiele ein, wo ich sage, ja, okay, wenn dann mal wirklich was kaputt ist, das auch aus eigenem Erleben, dann ist es auch ärgerlicher, wenn es, also mindestens mal im Portemonnaie und vielleicht auch so in der Zeit, die es braucht, das zu reparieren. Also ich.
Na, wie jetzt, Gerolf, erzähl mal, wie?
Das waren jetzt 4 Geschichten, welche willst du hören?
Na, natürlich erst die pro
elektronische Schaltung.
Nee, erst die anderen natürlich.
Okay. Das eine ist ein Sturzschaden. Also ich habe mich mal lang gemacht vor 1,5 Jahren. Unter ganz komischen Umständen, ich weiß eigentlich nicht, wie mir das gelungen ist, in der Rechtskurve hat es mich tierisch in der Stadt, bin einfach auf irgendwas weggerutscht, vielleicht waren es die Reifen, vielleicht war es so ein kleiner Ölfleck, der da war, irgendwas, jedenfalls die I2-Schaltwerk angeschrabbelt und das lief dann noch eine Weile. Das war ein sehr unangenehmer Sturz, der steckte mir auch noch ein bisschen in den Knochen und so 2 Monate danach war ich in den Vogesen, ich habe da ja auch mal im Antritt von erzählt, so da haben wir Wölfe gesehen und so. Und am letzten Anstieg zum Grand Ballon d'Alsace, wirklich an der letzten Rampe, am letzten Anstieg, ist, nachdem kurz vorher der Wind mein Fahrrad beim Fotografieren umgeblasen hat und das nochmal aufs Schaltwerk geflogen ist, ist das Schaltwerk ausgestiegen.
Der elsässische Wind.
Ja, das hat ein Mahlgeräusch gemacht beim Schalten, das war richtig gruselig, also es ging durch Mark und Bein und es hat kaum mehr das Ritzel gewechselt, das war dann kaputt. Long story short, ich habe es noch geschafft hoch, bin dann da die Abfahrt runtergefahren, ohne irgendwie groß nachzutreten, aber wer die Abfahrt kennt, die ist eh geil. Dann nach Basel habe ich es auch noch geschafft und habe es dann eingeschickt, ich habe es nicht ersetzt bekommen wegen Sturzschaden, Ne? Also das ist sowas, das fällt dann drauf und das ist wie so eine Blackbox. Und ich habe mir nur gedacht, also kurz geärgert, dann habe ich mich gefreut und habe gedacht, ja, zum Glück passiert es jetzt, weil es ist nur noch ein Anstieg. Genau, und der andere Fall ist, du hattest auch mal, du hast das Elend, glaube ich, mal gesehen. Ich finde diese Steckverbindung der Sattelstütze, die alte Steckverbindung, muss man dazu sagen, nicht von den neuen Gruppen, aber von der Generation, die so bis vor ein, zwei Jahren Mode war, finde ich die Steckverbindung bei Shimano, die wird bei mir an der Sattelstütze, wenn man die ab und zu raus noch reinnimmt, ist die unzuverlässig. Und die hat neulich versagt. Und ich musste mir tatsächlich noch.
Weil du ständig die Sattelstütze rausnimmst, um sie zu pflegen.
Naja, aber wenn du die irgendwie das Fahrrad irgendwie transportieren musst, dann musst du die halt rausnehmen. Und das ist ein unangenehmes Gefühl, wenn du in Frankreich, also nach wirklich kalten Zuständen zu Hause in Frankreich in der Morgensonne stehst.
Das ist so unangenehm.
Zusammenbauen willst.
Dann mit dem,
und dann
mit dem Café au lait und dem Croissant.
Ja, wir machen jetzt hier die kleine Einführungstour und dann so, scheiße, was ist denn hier los? Und dann fängst du an so zu suchen und zu gucken und was ist jetzt das Problem? Und das war wirklich spannend. Es war auch cool, wie Jens da performt war. Wirklich, ich habe ihn geliebt. Also ich liebe den Mann sowieso, aber das war und großes Glück gehabt. Und dann gab es einen Verleiher im Ort und der hatte natürlich nur die neue Generation da an Schaltung. Und aber draußen ein Leihrad mit der älteren, also was jetzt noch GRX ist, also diese etwas dickeren Kabel. Ja, den Akku habe ich ihm dann abgekauft zum Listenpreis und ein neues Kabel. Das war teuer.
Da sind wir wieder beim Kabel.
Genau, also das ist echt ein Punkt. Trotzdem würde ich sagen, ich würde an den Rädern, oder es war beides mal das gleiche Rad, ich würde da keine mechanische Schaltung mehr fahren. Weil ich kenne auch zwei Positivbeispiele. So.
Na komm, die kannst du jetzt auch noch auspacken.
Wollt ihr so viel meiner Geschichte?
Ja,
hören,
doch. Ne? Ja. Also jetzt sind wir mittendrin.
Du hast uns ja angefüttert.
Okay, also die eine positive, und die ist sozusagen existenziell, also da geht eigentlich meiner Meinung nach nur die elektronische Schaltung ist am Tandem. Es kann auch sein, dass ich schon mal erwähnt habe.
Ich kenne das noch nicht.
Okay, also Tandem erst aufgebaut mit mechanischer Schaltung. Am Tandem hast du lange Zugwege, ne? Es ist alles ein bisschen noch sensibler. Und so spätestens bei 11-fach sind das ja auch sehr, also ich habe festgestellt, man muss viel feiner justieren, ne? Weil die Ritzel, die werden schmaler, die Ketten werden schmaler, man muss besser drauf achten. Wir sind mit einem Tandem Rennen gefahren, ein Schlammrennen, dabei hat es auf den Umwerfer richtig ordentlich Schlamm drauf geladen, dann habe ich versucht Umwerfer zu schalten, das ging immer knetschiger, sage ich mal. Und
ist ja auch ein Fachbegriff, knetschig. Ja.
Absolut. Mhm. So, und eine Tour später kamen mir halt aus dem Umwerferhebel, kamen mir halt so ein paar Plastikteile entgegen. Dann habe ich mir gedacht, okay, Tandemlast plus dieser Schlamm plus der lange Zugweg, der das alles ein bisschen unpräzise macht, das geht einfach nicht mehr. Deswegen habe ich die ganze Fuhre auf die i2 umgebaut. Also es ist wie Tag und Nacht und funktioniert immer.
Also da sieht man ja auch, wofür das eben wirklich gemacht ist, fürs Rennen. Also es ist...
Das war das einzige Rennen, was dieses Tandem je gesehen hat.
Ach so, okay. Aber es ist...
Aber der Auslöser. Ja.
Also dafür ist es einfach, dafür ist dieses Elektronische wirklich perfekt. Also ja. Ich schalte alles, was ich an unsinnigen Ermüdungsmängeln nur beim Schalten eben verliere, das schaltet das aus. Das ist super. Und die Frage ist eben, wenn man sich so ein Fahrrad zulegen möchte oder ob man das in erster Linie machen möchte. Und ansonsten ist man nicht mehr autark. Also du kannst eben nicht in jeden Fahrrad laden und findest den richtigen Akku. Du weißt nicht, wie lange der jetzt zuständige Akku noch verfügbar sein wird. Ich wette, das dauert auch nicht mehr lange. Dann gibt es irgendwelche Adapter und dann kann man sich, das kann nicht mehr lange dauern, auch im Fahrradbereich, so wie man, sagen wir mal, aus so Mignon-Batterien jetzt auch eine Blockbatterie basteln kann, indem man das eben, ihr wisst schon, was ich meine.
Ja.
Ja. Und diese Art Umbaukits, Adapter oder das Umbaukit ist ja zu groß gegriffen. Das wird es alles irgendwann für diese Akkus geben, denke ich. Aber ob es das dann für die Akkus geben wird, die wir jetzt kaufen, ja, weiß ich nicht.
Ja. Und das ist alles, also ne, das ist dann im Zweifelsfall kann es richtig ärgerlich werden.
Ja.
Aber trotzdem ist es halt, wenn es, also mir kommt es digitaler vor. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es wirklich. Und es
an und aus.
Und es bleibt dann aber auch so. Also mein viertes Beispiel, ich will es ganz kurz sagen, weil du wolltest sie alle hören. Fahrradreise, letztes Jahr über 2000 Kilometer, mechanische Schaltung, vorher noch bei einer überaus kompetenten Mechanikerin in den Laden geschoben, das Fahrrad, und die hat es noch durchgeschaut. So, und dann fahre ich und dann innerhalb von 2000 Kilometern habe ich halt wirklich gemerkt, wie der Umwerferzug in dieser Hülle, wie das da irgendwie verschleißt. Und ich hatte in den letzten Tagen Situationen, es war ganz schwer, aufs große Blatt zu schalten. Ja, es war jetzt auch von der Firma, die vielleicht nur die zweitbesten Umwerfer baut und so. Aber das passiert halt auch.
Hat die Mechanikerin das etwa nicht kommen sehen, dass du 2000 Kilometer, also wie viele Kilometer bist du nochmal ohne knätschig unterwegs?
Das kann ich so nicht genau sagen, aber das ist eine Mechanikerin, der vertraue ich sowieso blind, also insofern. Das ist, also die trifft
also
überhaupt keine Schuld.
Ich würde
kann
der
nur,
nur trauen, wenn die jetzt, wenn die sagen, also wenn das so 1800 Kilometer. Ja?
Was ich sage, das war mein Beispiel für halt nicht digital, ne? Ja, das kann halt
sehr
dann.
Ja, klar.
So durch die.
Aber man sieht es kommen, das ist eben auch das Nicht-Digitale oder man fühlt es kommen.
Ja, man kann halt nicht mehr schalten.
Ja. Naja, ja, man merkt ja dieses Knätschige.
Ja.
Und dann merkt man, oh je, hier ist irgendwas.
Das hat man bei
an
oder aus
oder
nicht,
noch,
ne?
Das ist an oder aus.
Ja, das ist der Nachteil von digital.
Naja, Nachteil ist es anders.
Anders.
Es ist einfach anders.
Ich würde trotzdem gerne nochmal zurück zu Michael kommen, weil es geht ja hier nicht um irgendwie meine Geschichten und so um uns. Also, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, unterwegs kann er erstmal nicht viel dran machen. Er kann es dann zu Hause, Kreuztausch, wenn es ein Shimano-Antrieb ist, kann er da was machen. Und Christiane Lang empfiehlt ihm, wenn er ein mechanisches Rennrad hat, das noch weiterzufahren und dann noch zu warten, dass es noch ein bisschen besser wird. Richtig?
Genau, und hier von wegen Kreuztausch, also nehmen wir mal an, der wäre jetzt auch in Frankreich unterwegs und hat dann da irgendwie so eine schöne Pension mit
ja.
Milchkaffee und Croissants und so und möchte am nächsten Tag eben die nächste Etappe fahren und hat aber nichts. Wenn er dann seinen eigenen Akku dabei hätte und so ein Kabel und Klebeband, dann braucht er nicht nachts sein Fahrrad, während die anderen schlafen und er dann nicht hinterherkommt, weil die ausgeruht sind, dann braucht er nicht nachts sein Fahrrad auseinanderzunehmen, sondern dann kann er das auch, man kann das außen verkabeln, sieht nicht gut aus. Allerdings macht das dann für die Bilder, die geschossen werden, glaube ich, die besten Geschichten. Also wenn man mit so Panzertape oder wie das heißt, wie heißt das eigentlich? Dieses
Gaffer.
Gewebe, Gaffer, Gewebeband.
Hält die Welt zusammen. Gibt es auch andere Marken natürlich. Aber,
ja, genau. Und das wissen wir ja, das ist das Wichtigste beim Unterwegssein, dass man sofort die Bilder macht und hier irgendwie in Orbit ballert, ne? Genau.
Nein, also ich finde, ich habe viel gelernt heute wieder und sage vielen Dank, Christiane, für die abwägenden Gedanken zum Thema elektronische Schaltung versus, wie hat er es genannt, altbewährt.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich möchte mich dem anschließen. Wenn wir hier sowas besprechen, habe ich Bock, dass ich mal so in der Werkstatt einfach, würde ich gerne mal so bei solchen Problemfällen dabei sein, würde ich gerne mal so ein Mäuschen spielen.
Praktikum.
Dass da so, ja, ich war jetzt auch schon mal da, aber es ist, wenn du sagst, danke, dass ich hier sein darf, sag ich, danke, dass wir teilhaben dürfen an deiner Erfahrung und deinen Geschichten. Vielen Dank und Micha sagen wir natürlich, Micha, du wirst schon eine gute Wahl treffen und dann viel Spaß.
Genau.